Es in der Tat so sein, dass der Herr mit uns spricht, dass sein Wort uns Offenbarung wird und wir tatsächlich vollen Respekt, Ehrfurcht vor Gott haben und dann auch vor seinem Wort. Auch heute heißen wir alle herzlichst willkommen, besonders die zum ersten Mal hier sind. Gott segne euch von nah und fern. Wir haben gehört, dass auch Geschwister aus Tschechien zum ersten Mal hier sind, aus Polen zum ersten Mal hier sind, aus der Slowakei zum ersten Mal hier sind, von den Nachbarländern zum ersten Mal hier sind. Wir danken Gott für die Gnadenzeit, die wir haben, für das Vorrecht, sein herrliches Wort, das in Ewigkeit bleibt, zu hören. Wir nehmen keine Rücksicht auf Menschen und ihre Lehren, auf Gemeinden und was sie praktizieren. Wir haben nur eine Verpflichtung und ist Gott gegenüber, um sein Wort so zu verkündigen, wie es geschrieben steht. Ich möchte gern daran erinnern, dass wir ja in Prag im April eine besonders gesegnete Versammlung hatten und gestern vor einer Woche in Bratislava. Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal so viele Menschen gehabt, die zum ersten Mal gekommen sind, um Gottes Wort zu hören. Ein Zeichen, dass noch Gnadenzeit ist, dass der Herr noch ruft. Wir haben an alle die Bitte zu richten, urteilt nicht einen Gottesdienst nach dem, was ihr gewohnt wart, sondern glaubt von ganzem Herzen, dass Gott seinen Weg mit seinem Volke hat, und zwar nicht mit einer Kirche oder Gemeinde, sondern mit seiner Gemeinde, Amen, die da ist, sein Leib. Amen. Und durch einen Geist sollen und müssen wir in einen Leib hineingetauft werden. Dann möchten wir von hier aus alle grüßen, auf der ganzen Welt, alle, die uns gegrüßt haben und die Gemeinde alle grüßen lassen. Und das geht tatsächlich von Nepal bis zum äußersten Punkt Afrikas, von Kenia, von Benin, Bukavu, von überall lassen Brüder grüßen und auch wir wünschen allen ganz gleich, wo es ist, bis nach Südamerika, besonders unsere Freunde in Brasilien und dann Argentinien und nicht zuletzt auch unsere teuren Geschwister Schmidt in Chile. Wir sind einfach mit allen verbunden, mögen auch alle in Lima, Peru gesegnet werden und überall, wo Gottes Wort gehört wird, auch diese Andacht wird von vielen mitgehört. Wir haben eine E-Mail, das schreibt eine Schwester aus Neufundland, dem äußersten Punkt Kanadas. Und in dieser E-Mail steht: Bruder Frank, Ich habe gehört, dass du vor vielen Jahren, vor etwa 30 Jahren, in meiner Stadt warst. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Und jetzt habe ich durch Internet festgestellt, dass ich mithören kann, was bei euch in Krefeld verkündigt wird. Menschen freuen sich weltweit darüber, dass Gottes ewig bleibendes Wort verkündigt wird, ohne jeglichen Abstrich. Wir haben, und ich möchte am liebsten auch alle dienenden Brüder besonders grüßen, Bruder Gilbert aus Paris und alle Brüder und Bruder Kukatschka und unser Bruder aus Bratislava. Am liebsten möchte ich alle aufrufen, dass sie kommen, dass sie ein Zeugnis sagen, dass sie das, was auf ihrem Herzen ist, mit uns teilen. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Also wünschen wir allen Brüdern gottesreichen Segen, die dasselbe Wort tragen, von Herzen aufnehmen und weitergeben, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und Brüder und Schwestern, wir sind ja nicht hier, um nur einen Gottesdienst abzuhalten. Wir sind tatsächlich hier, um über das, was Gott verheißen hat und gegenwärtig tut, informiert zu werden, zu Herzen zu nehmen, die Verheißungen zu glauben, sie im Herzen tragen und so gewiss Gott über seine Worte wacht, um es zu erfüllen, so gewiss wird Gott über uns wachen, wenn wir die Verheißungen seines Wortes in uns tragen. Und so wie sie glauben, wird er sie an uns erfüllen. Die Glaubensgewissheit haben wir, dass Gott treu bleibt, selbst wenn wir vielleicht mal schwanken oder wanken und untreu würden. Gott bleibt dennoch treu. Er wird das angefangene Werk vollenden. Und vielleicht nur zur Information. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, auch besonders die Offenbarung, und dann in Symbolen, in bildlicher Sprache vor Augen geführt bekommen, dass der Drache sich vor das Weib stellen, die den Samen des Wortes aufgenommen, aus welcher der männliche Sohn herausgeboren werden soll, der zunächst entrückt wird und dann aber mit Christus regieren wird, Offenbarung 12, dann müssen wir begreifen, dass wir in diese Geburtsschmerzen, in diese Geburtswehen hineingeführt werden. Und es steht ja auch in der Heiligen Schrift, wenn eine Frau gebiert, dann hat sie Schmerzen, ja, es kommen Tränen, aber nachdem die Geburt stattgefunden hat, wird das neue Leben doch in die Arme geschlossen. Man vergisst allen Schmerz, alle Geburtswehen und freut sich über das neue Leben, das hervorgekommen ist. Genauso müssen wir es als Endzeitgemeinde sehen. Das, wovor alle verschont geblieben sind, in all den Jahrhunderten, auch seit der Reformation, das kommt über uns am Ende der Gnadenzeit. So gewiss nur die Überwinder an der ersten Auferstehung Anteil haben können, an der Verwandlung und Entrückung, am Hochzeitsmahl und dann auch am tausendjährigen Reich. So gewiss ist es nötig, dass der Geist Gottes durch das Wort Gottes mit uns spricht. Und genauso wichtig ist es, dass dann alle, das hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ich glaube, wir haben es alle festgestellt, dass an dieser Stätte nicht Menschen verherrlicht werden, auch nicht Paulus und Petrus, nicht Moses und nicht Elia, auch Bruder Brenim nicht, sondern der Herr, unser Gott, ihm gebührt alle Ehre, aller Lobpreis, und er spricht, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Und alle Enden der Erde sind seiner Ehre voll. Brüder und Schwestern, genauso müssen wir sagen, dass wir nicht an dem vorbeigehen, was Gott durch Mose geredet, durch Abraham uns aus Gnaden geschenkt, um zu zeigen, wie Gott diejenigen belohnt, die ihm glauben, auch wenn alles dagegen spricht, und dann nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf den Unsichtbaren, als sähen sie ihn. Einfach glauben, weil Gott es gesagt hat. Brüder und Schwestern, werte Freunde, vielleicht erfüllt Gott nicht all unsere Wünsche. Das mag ja sein, aber all seine Verheißungen erfüllt er. Die erfüllt er. Man muss nur Acht geben, dass man zwischen eigenen Wünschen und den Verheißungen Gottes unterscheidet, und dann wird alles gut gehen. Was auch sehr wichtig ist, dass wir ausleben, was wir im Worte lesen und in der Predigt hören, dass das Wort Fleisch wird, so wie der Sohn Gottes, ja Gott geoffenbart in Menschengestalt war und sagen konnte, der Vater, der mich gesandt hat, ist in mir. Ich tue diese Werke nicht, sondern der Vater, der mich gesandt hat. So war es mit allen Propheten, mit allen Knechten Gottes. Die Kraft Gottes war es, wie das Wort es war, das durch sie erging, und die Kraft, die wirksam geworden ist. Als von der Liebe Gottes gesungen wurde, nur vollkommene Liebe gehet dort ein. Auch darüber musste ich sofort nachdenken, und die Frage ist, was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift über die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist? Eine Liebe, die sogar die Feinde liebt, die nichts anrechnet, die alles erduldet, alles über sich ergehen lässt, dann sind wir da, wie es Bruder Kopfer schon einige Male sagte, wir lieben alle, wir verstehen alle, aber nicht alle lieben uns und nicht alle verstehen uns. Gott will solche Leute aus uns machen, die in seinen Wegen wandeln. Nicht nur theoretisch sagen, ich habe das Wort auf- und angenommen, sondern auch in der Tat ausleben und unter Beweis stellen. Im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel, wird uns in der Heiligen Schrift das Wort nahegebracht und auch die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Erstens das Wort, das als Same in uns bleibt, und dann die Liebe, die ebenfalls in uns bleibt. 1. Johannes, 3. Kapitel, Vers 9. Jeder, der aus Gott erzeugt oder geboren ist, tut keine Sünde. Er mag einen Fehler tun und es tut ihm leid sein ganzes Leben lang. Aber er kann nicht sündigen, er kann nicht in Frage stellen, was Gott gesagt hat, nicht anzweifeln, was Gott verheißen hat. Da gehen wir zu dem zurück, was Bruder Brenhim sagte. Unglaube ist die Ursünde. Der Unglaube führte zur Übertretung, die Übertretung in den Fall. Der Fall hat uns schon am Anfang von Gott getrennt. Tut keine Sünde, weil, hört es gut, weil sein Same dauernd in ihm bleibt. In Klammern steht hier Lebenskeim. In jedem Samen ist ja ein Lebenskeim. Wer ein Saatkorn, wer Weizen sieht, der sieht noch nicht den Lebenskeim. Der Lebenskeim ist irgendwo ganz innen verborgen. Und erst, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann kommt der Lebenskeim, der darin verborgen war, hervor, und dann wird das Leben offenbar. Von unserem Herrn steht geschrieben, in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und derselbe Herr spricht, ich bin gekommen, auf das ihr Leben und volles Genüge habt. Lesen wir weiter, weil sein Same dauernd, nicht nur ab und zu, sondern dauernd in ihm ist und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott erzeugt oder geboren ist. Ich habe es hier schon gesagt. Im griechischen Text ist dasselbe Wort für Zeugen und für Gebären. Dasselbe Wort. Es geht nämlich um den gleichen Samen, der durch Zeugung hineingelegt wird und durch die Geburt hervorkommt. Gott hat alles ganz, ganz wunderbar geordnet. In Vers 10, hier haben wir jetzt den Unterschied, wie wir erkennen, wer ist. Vers 10, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Ein starkes Wort, eine klare Scheidung. Und das bringt uns zurück zu Matthäus 13, die beiden Sämänner, der Menschensohn sät den guten Samen und die Söhne Gottes sind der aufgegangene Same. Matthäus 13, 37, 38 und die Parallelstellen. Und der Feind säte, als die Menschen schliefen, seine Saat auf den gleichen Acker. Und beides ging auf. Und beides empfing denselben Regen und die gleiche Sonne. Beides kam hervor, das gleiche Feld. Und deshalb steht hier geschrieben, das eine sind die Kinder Gottes, das andere die Kinder des Teufels. Ich weiß nicht, ob einer von uns den Mut hätte, das so klar zum Ausdruck zu bringen. Aber es geht auf den Anfang zurück. Es geht in den Garten Eden zurück. Es geht zu Kain zurück. Es geht zu Abel zurück. Und dann geht es bis zu Judas und Jesus, Christus und Antichrist, bis in die Endzeit hinein. Lesen wir weiter in Vers 10. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Wenn also geschrieben steht, lasst uns alle Gerechtigkeit erfüllen, auch was die Taufe betrifft, dann müssen diejenigen, die die Rechtfertigung durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk persönlich erlebt haben, den nächsten Schritt, den Schritt der Taufe tun, um zu beweisen, dass sie glauben und dann wiederum, dass sie gehorsam sind, dass sie nicht nur theoretisch vom Glauben reden und auf eigenen Wegen weitergehen, wie haben wir es gehört im Einleitungswort. Es ist ein Hochweg, ein heiliger Weg. Ein Tor kann nicht darauf irren, wenn er sich hält nach Gottes Wort allein. Das ist das Geheimnis. Die Weisen haben ihre eigenen Lehren. Wir sind auf Gott und auf göttliche Belehrung angewiesen, weil geschrieben steht, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Von einer Bibelschule hat der Meister nichts gesagt. Von einem Predigerseminar hat der Meister nichts gesagt. Er hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, er wird euch lehren. Er wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Er wird euch das Zukünftige verkündigen. Also zurück zum biblischen Muster, zur biblischen Verkündigung und zu den biblischen Erlebnissen, wie sie am Anfang waren. Es geht weiter. Jeder, der Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott, und auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Das ist der Punkt. Man braucht gar keine Predigt darüber zu halten. Weshalb überhaupt? Ein Satz genügt. Jeder, der seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Er kann über Liebe predigen. Er kann vorne den Leuten sagen, es geht mir, wie es mir zu Hause ergangen ist, dass wir als Kinder miteinander schon mal gestritten haben, aber wenn wir in die Öffentlichkeit getreten sind, hielten wir immer zusammen. Und man mag Beispiele verschiedenster Art bringen, das nützt gar nichts. Die Praxis, das Leben muss mit den Worten und die Worte müssen mit dem Leben übereinstimmen. Alles andere ist Selbstbetrug und darauf können wir verzichten. Also, wer seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Und dann wird weit in Vers 11 ausgeführt, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Hier haben wir sogar den Wortbegriff Botschaft, göttliche Botschaft, die durch den Heiligen Geist geschenkt wurde und geoffenbart wird. Denn dies ist die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben. Wir sollen einander lieben, nicht in der Weise Kains, nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels war. Vorher werden alle, die den Bruder nicht lieben, als Söhne des Teufels genannt, und dann wird Kain als Sohn des Teufels hier beschrieben oder genannt, der seinen Bruder erschlug. Und es steht hier geschrieben weiter, und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war, das Tun seines Bruders dagegen gerecht. Und was war es? War es Abel oder war es das Opfer, das ihm geoffenbart wurde, dass es nicht Früchte auf dem Felde waren, wie Kain sie zusammenbrachte und auf den Altar legte, wodurch der Sündenfall geschah, sondern Fleisch und Blut. Und durch das Lamm, das Abel von den Erstgeburten der Herde nahm und es darbrachte, ist schon durch Offenbarung angedeutet worden, dass das Lamm Gottes kommen und den Schaden wieder gut machen würde. Amen. Durch das ganze Alte Testament sind ja die Lämmer in besonderer Weise geschlachtet worden, und dann sollte Sühne geschehen vor dem Angesicht Gottes. Aber durch das Lamm Gottes und durch das am Kreuz vergossene Blut, das Blut des neuen Bundes, sind wir mit Gott versöhnt. Und danach wird die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Bruder Brennim sagt es einmal, ja, mit dem Munde bezeugt ihr, den Bruder zu lieben, ihr umarmt ihn, aber ihr habt einen Dolch in der Hand und sticht in seinen Rücken. Ja, man kann Liebe auf den Lippen haben und den Dolch in der Hand, um dann bei schöner Umarmung den Dolch in den Rücken zu stoßen. So soll es nicht sein. Lieber nur den Bruderkuss, keine großartige Drückung und Umarmung, aber wahre göttliche Liebe, die vor Gott und Menschen bestehen kann, weil sie in der Praxis ausgelebt wurde. Es muss unser Leben aus Gnaden werden. Wir können nicht nur davon sprechen. Gestern Abend ist das herrliche Wort aus dem Propheten Hesekiel gelesen worden, was den Dienst betrifft, den Auftrag betrifft. Und ich bin mal durch die Heilige Schrift gegangen, habe alle Bibelstellen notiert, wo die Propheten berufen, von Noah über Abraham, über Mose, über Elia, über Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und wer sie alle waren, wie eine Stunde, ein Tag in ihrem Leben war, ein Tag der direkten göttlichen Berufung, Beauftragung und Sendung, das haben alle Propheten gehabt. Es gab nicht einen wahren Propheten, der von selber aufgetreten wäre. Die falschen Propheten, das kann man sehr gut nachlesen, ob in den Tagen Elias, ob in den Tagen Jeremias, als Jeremia geweissagt hatte, sofort waren eine Anzahl Propheten da, die nach eigener Eingebung geweissagt haben. In den Tagen Elias waren es 400, es waren keine Heiden, sie alle gehörten zum Volke Israel. Es genügt nicht, zum Volke Gottes zu gehören. Es muss ein Wort Gottes ergehen, ehe wir es weitergeben können. Und deshalb immer wieder die Frage und dann natürlich auch die Antwort aus der Heiligen Schrift, was Gott für diese Zeit verheißen hat und was er tut. Im 1. Timotheus, dem ersten Kapitel, lesen wir 1. Timotheus, 1. Kapitel, Vers 12. Wir haben es schon mal gelesen. Dankbar, 1. Timotheus 1, Vers 12. Dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unserem Herrn Jesus Christus dafür, dass er mich für treu erachtet hat, als er mich in seinen Dienst einsetzte. Es steht immer noch geschrieben, Gott hat in die Gemeinde gesetzt. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. So steht es geschrieben, 1. Korinther, 12. Kapitel, Vers 28. So steht es geschrieben in Epheser, dem 4. Kapitel von Vers 11. Und so wird es uns bezeugt in der gesamten Apostelgeschichte bis hin zu der Tatsache, Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie blieben in der Lehre der Apostel. Amen. Apostelgeschichte 15, und die Apostel und Ältesten kamen zusammen, um über die Frage, die anstand, miteinander zu sprechen. Und dann kam die Verkündigung, und damit stimmen alle Propheten überein. Die Gemeinde des Neuen Testaments ist tatsächlich auf dem einstimmigen Fundament der Apostel und Propheten gegründet. Im Alten Testament die Verheißungen, im Neuen die Erfüllung. Harmonisch gehört es einfach zusammen. In 2. Timotheus, dem 2. Kapitel, im 15. Vers lesen wir von der Ermahnung, die Paulus seinem Mitarbeiter auf den Weg gegeben hat. Nicht alle können Propheten sein, nicht alle können Apostel sein, aber Gott bestimmt auch andere Brüder, wie Bruder Russ, mich und Bruder Schmidt, zu Diensten und andere Brüder, die einen Dienst auszuführen haben. 2. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 15. Seid eifrig bemüht, oder sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, weil er das Wort der Wahrheit recht darbietet. Es muss eine Verkündigung sein, die vor Gott und vor seinem Gericht bestehen wird. Und ich sage euch, wie schon so oft, der Feind hat immer das Wort verdreht. Er hat hinzugefügt, er hat weggenommen, er hat den Sinn verändert. Wie oft soll es noch gesagt werden? In 1. Mose 2 am Schluss spricht Gott der Herr, von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen. Der Feind fügt nur ein Wort hinzu in den Satz hinein in 1. Mose 3 und spricht, hat Gott gesagt, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Nur ein Wort, das Wort nicht, hineingefügt. Eva hat es geglaubt, Adam hat es dann auch geglaubt. Und schon gerieten die ersten Menschen unter den Einfluss Satans. Da braucht man nichts zu beschönigen. Es geschah Schreckliches auf Erden in dem Moment, als die ersten Menschen das, was der Feind verdreht hatte, durch Hinzufügung den ersten Menschen gab. Und siehe da, Gift der Schlange war darin, der Tod, die Trennung von Gott war darin. So wie es vom ersten Tage, vom ersten Mal war, so wird es bis zum letzten Mal sein. Es darf dem Worte Gottes nichts hinzugefügt und es darf nichts davon weggenommen werden. Es muss einfach so geglaubt werden, wie es geschrieben steht. Ich hatte euch ja gestern Abend darüber informiert, was ich am Montag, am vergangenen Montag, Abend von 22.15 Uhr ungefähr bis 23.15 Uhr gesehen habe. In Stuttgart, der große Kongress, 10.000 Menschen aus 175 Religionsgemeinschaften und Kirchen von ganz Europa. Und siehe da, Johannes 17 wird gelesen, ausgerufen wird, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dann wird die Ex-Königin, die Oma Fabiola aus Brüssel gerufen, dass sie das Vater unser beten soll. Sie hat zwar ein bisschen gestottert, aber hat es dennoch einigermaßen hinbekommen. Und als sie fortging, dann rief er zurück und sagte, könnten Sie nicht auch das Ave Maria mit uns beten? Dann ging's los, Maria, Mutter Gottes, und wie das so da vor sich geht. Und alles jubelt und jauchzt, alles freut sich über die Einheit. Und was ist das für eine Einheit? Wo ist das Wort Gottes? Wo die Wahrhaftigkeit? Wo die biblische Belehrung? Wo Offenbarung? Brüder und Schwestern, wir leben tatsächlich in der Zeit, in der alle Menschen verführt werden, die auf Gottes Erdboden leben, alle, die nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. So finden wir es tatsächlich in Offenbarung, dem 13. Kapitel geschrieben. Ich erwähne es nur, um uns vor Augen zu führen, wie wichtig die göttliche Botschaft in unserer Zeit ist, um tatsächlich unsere Augen zu salben, in unsere Herzen Offenbarung hineinzulegen, damit wir erkennen, wo die Vereinigung geschieht, die weltliche Vereinigung, in der alle Religionen, alle Glaubensgemeinschaften Platz haben und wo die Vereinigung des Volkes Gottes unter einem Haupt geschieht. Und das Haupt ist Jesus Christus, unser Herr. Amen. Mitten unter den 7 goldenen Leuchtern in Offenbarung 1 wandeln keine Kardinäle, keine Bischöfe, keine prominenten Leute. Der Herr, unser Erlöser, wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Und er hatte seine Boten, seine Engel, denen er seine Botschaft anvertrauen konnte. Und sie müssen die Botschaft Gottes bringen. Und nur dadurch kommt Klarheit. Klarheit kommt nur durch Wahrheit. Und deshalb schreibt Johannes, dass die Wahrheit in Ewigkeit in eurer Mitte bleiben wird. Was Gott uns offenbart und in unsere Herzen hineingelegt hat, bleibt. Das bleibt, so wie wir gelesen haben, weil sein Same in uns bleibt. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir wissen, das Wort ist ein Same. Nun hier zur Offenbarung 13. Wir lesen in Vers 8, so werden ihn, denn alle Bewohner der Erde anbieten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Und dahinter die Mahnung, wer ein Ohr hat, der höre. Wer hat heute ein Ohr? Menschen haben Ohren, die ihnen jücken, wie in 2. Timotheus 4 geschrieben steht. Heute nach der Lehre, morgen nach jener, und alle laufen den verschiedenen Winden der Lehre nach. Doch steht geschrieben, Jesaja 2, die Lehre wird von Zion ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Also zurück zu dem Wort des Herrn. Aber auch darin muss sich die Schrift erfüllen, dass alle Menschen von dem Becher trinken, den Verstand und die Orientierung verlieren, nachzulesen in Jeremia 50 und 51, nachzulesen in der Offenbarung, besonders im 17. Kapitel. Wenn dann einerseits in Offenbarung 12 von der Gemeinde geschrieben steht, die als Weib beschrieben wurde, weshalb? Weil einfach der Same wird doch ganz natürlich in die Frau hineingelegt. Und schon in 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir von dem Samen, der durch das Weib kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Gott hat natürliche Beispiele genommen, um das Übernatürliche ebenfalls darzulegen. Also in der Weise haben wir die Übersicht bekommen. Offenbarung 12, das Weib, die den Samen aufnimmt, in Geburtswehen ist und dann hinaufgenommen wird, nicht als Baby, als männlicher Sohn, als Entrückungsgemeinde, die aus dem Kindesalter heraus, die männlich und stark geworden sind. Man muss auch da die Bibelstellen hinzunehmen, um die prophetische Sprache des Wortes zu verstehen und das eigene Deuten wirklich zu Hause zu lassen. Dann aber haben wir tatsächlich in Offenbarung 17 die Beschreibung von einem ganz anderen Weib. Das hat auch Samen aufgenommen, aber nicht Gottes Wort. Fremden Samen, wie er im Laufe der Kirchengeschichte gesät worden ist und nun am Ende der Zeit offenbar wird. Und der Antichrist, der kommt hervor und alle Welt jauchzt ihm zu, alle suchen ihn auf und alle holen sich Rat bei ihm. Wenn dann als Zusammenfassung in Offenbarung 17 im letzten Vers geschrieben steht, das Weib endlich, das du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde hat. Hat Berlin die Herrschaft über die Könige der Erde? Hat Paris die Herrschaft über die Könige der Erde? Hat Washington die Herrschaft über die Könige der Erde? Es gibt auf Erden nur eine Welthauptstadt. Die hat seit dem Jahre 30 vor Christus schon gegeben, als das Römische Reich voll und ganz da war. Und das gibt es bis heute. Und wenn die Heilige Schrift sagt, es war da und war nicht mehr da und wird wieder hervorkommen, dann leben wir doch tatsächlich in dieser Zeit. Und wenn der Herr heute hier wäre, er würde sagen, ich habe es euch im Voraus gesagt, dass wenn es zur Erfüllung gelangt, dass ihr daran erkennt, dass meine Wiederkunft nahe gerückt ist. Um noch einmal den Montagabend einzublenden, an dem ich den zweiten Teil vom 8. Mai gesehen habe. Ich dachte tatsächlich an all die verschiedenen Richtungen innerhalb der Botschaft, wie man tatsächlich aus den Aussprüchen, aus den Zitaten Bruder Brenhams eine Lehre macht, eine neue Lehre macht. Ich frage euch heute vor dem Angesicht Gottes, wäre es überhaupt statthaft, eine neue Lehre einzuführen, Nein und nochmals Nein. Hier hat Gott uns alles gesagt. Hier steht der ganze Heilsplan unseres Gottes. Und jede Offenbarung, die von Gott kommt, ist innerhalb dieser beiden Deckel. Diese beiden Deckel. Eine Offenbarung, die darüber hinausgeht, kann nicht von Gott sein und nicht zu Gott zurückführen. Aber hier ist der Punkt. Bruder Brennan hat das wahre Wort gepredigt. Nur, was macht man daraus? Man nimmt die Zitate aus dem Zusammenhang und macht dann eine Lehre daraus, denkt überhaupt nicht daran, in die Heilige Schrift zurückzugehen, sondern sagt, was man sagen möchte und lehrt, was man lehren möchte. Wir sind also nicht gegen Brüder. Wir lieben alle Brüder und können ohne Dolch in der Hand jeden Bruder umarmen. Was wir total verachten, sind all die Lehren, die mit der Heiligen Schrift nicht übereinstimmen und mit dem Worte Gottes nicht bewiesen werden können. Ich hoffe, dass ihr das alle versteht und dass ihr damit einverstanden seid. Welch einen Sinn soll es haben, dass Bruder Brennan mit allem Ernst betont hat, es war ein einziges Wort, das im Garten Eden genügte, um den Sündenfall zu bewirken, das hinzugefügt wurde, wenn er selber hinzufügen würde. Vergisst es ein für allemal. Er war ein Mann von Gott gesandt mit der Offenbarung des wahren Wortes. Die Missverständnisse sind nicht im Wort und nicht in den Predigten. Die Missverständnisse sind in den Köpfen der Leute, die eigene Deutungen hervorbringen. So war es am Anfang und so wird es am Ende sein. Und wenn Bruder Brennan hin und wieder mal etwas nebenbei sagt, wie von der Pyramide oder vom Tierkreis, ich habe es über den Tierkreis nachgelesen, nur ein einziges Mal hat er gesagt, Gott hat drei Bibeln geschrieben, eine im Tierkreis, eine in der Pyramide und eine, wie wir sie haben. Ich weiß doch als Mensch, nicht nur als Mann Gottes, ich weiß doch als Mensch, was er gemeint hat, dass Gott uns einfach etwas vor Augen führen sollte oder wollte. Und da haben wir wieder den Unterschied. Ihr alle wisst es ja. Ich habe heute mal wieder den ganz alten Schnellhefter mitgebracht mit über 20 Briefen, die ich aus der Korrespondenz von 1958 bis 1965 von Bruder Brennan noch heute abgeheftet habe. Habe ich etwas missverstehen brauchen? Nein. Warum nicht? Weil ich alle Predigten in das Wort genommen habe und in Worte die letzte und absolute Gewissheit gefunden habe. Wenn Bruder Brennan die Bibel in die Hand nimmt und sagt, das ist mein Absolut, dann soll es doch gut sein. Dann müssen wir doch, wie ich es zu sagen pflege, Folgendes tun. Wer richtig ist in seinem Herzen, versteht doch alles richtig. Wer über die Pyramide liest, der liest über 7 Stufen. Und darüber kann man sehr viel lesen. Und dann kommt die Königskammer. Und dann kommt der Capstone, also die, nur sagt es mal in Deutsch eben schnell, die Krönung, der Schlussstein. Dann kommt der Schlussstein. Das sind alles Dinge, die in Büchern geschrieben stehen. Als ich, Bruder Frank, die Pyramide tatsächlich bis ganz nach oben bestiegen habe, auch 1982, als ich in Ägypten war, in Alexandria und an verschiedenen Orten, Ich habe sie mir einfach persönlich mal anschauen wollen, was an der Pyramide eigentlich dran ist. Ich muss sagen, einen solch gebückten und beschwerlichen Weg bin ich noch nie im Natürlichen gegangen. Im Geistigen schon, im Natürlichen nicht. Man musste tatsächlich nur gebückt gehen und gehen. Und dann waren Ausruhplätze links oder rechts und man ging und ging. Ich habe keine 7 Stufen gesehen. Ich habe keinen Abteil gesehen zwischen dem Ende und dem Schlussstein. Ich habe nur einen einzigen Guss gesehen, würde ich mal sagen. Und dann, wenn man persönlich dort war und die Sache betrachtet hat und den einen einzigen Ausspruch hört, den Bruder Brennen gemacht hat, dann genügt es doch, wenn man es dabei bewenden lässt. Muss ich dann eine Pyramidenlehre daraus machen? Muss ich dann eine Lehre über den Tierkreis machen? Ich denke nicht daran. Aber solche Aussprüche sind einfach aus dem Zusammenhang genommen und missverstanden worden. Und das soll dann Evangelium sein? Ich denke nicht daran. Mein Evangelium, das ewig gültige Evangelium, steht in diesem Buch geschrieben, im Worte Gottes. Was ich eigentlich wünschte, wäre, dass all die Leute, besonders die Brüder als Leitböcke, wenn die mal die ernsten Predigten Bruder Brennims lesen würden, die unser persönliches Leben betreffen und uns vor Augen führen, wie es um uns als Einzelne und als Gemeinde bestellt sein soll. Ich lese nur aus der Predigt die Gemeinde und ihr Zustand von Seite 18. Das ist der Grund für all das Knurren, Streiten, Verleumden und das, was in der Gemeinde vor sich geht. Das ist es, wodurch eine Gemeinde zugrunde gerichtet wird. Also, all das Streiten, all das Verleumden, all das Afterreden, das ruiniert jede Gemeinde. Jede Gemeinde. Und wir müssen tatsächlich Sorgfalt walten lassen bis zum Äußersten, dass wir unsere Zunge im Zaume halten. Dadurch wird die Gemeinde zugrunde gerichtet. Es ist ein Beweis dafür, dass der Teufel in euch hineingekommen ist und auch, dass der Heilige Geist euch verlassen hat. Ja, stellt euch vor, beides ist in dem Moment passiert, wo wir unsere Zunge freien Lauf lassen, über jeden sagen, was wir hören und weitergeben und hinzufügen. Und was bleibt übrig? Parteiungen, Zerwürfnisse, Unfrieden, das alles gehört zum alten Menschen. Und wir müssen den alten Menschen ausziehen. Wir müssen erneuert werden im tiefsten Inneren unseres Geisteslebens. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir im Korintherbrief nachlesen, 2. Kapitel, 14. Vers, der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Wenn wir den natürlichen alten Menschen nicht ausziehen und den neuen Menschen wirklich anziehen, der nach Gottes Gerechtigkeit geschaffen ist in rechtschaffener Reinheit und Heiligkeit, so steht es in Epheser 4 geschrieben. Jetzt lese ich noch weiter. So sollte es nicht sein. Zu dem Zweck wird es gesagt. Nicht, weil ich schlau bin oder klug handle, sondern um euch zu zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen, denn eines Tages muss ich dastehen und Rechenschaft für euch ablegen. Euer eigenes Tun und Handeln beweist, was ihr seid. Und wenn ihr noch etwas von dem alten Zorn habt, der wegen jeder Kleinigkeit aufbraust, wenn ihr hinausgeht und euch so benehmt, kritisiert, vulgär seid und so weiter. Woher kommt das? Brüder und Schwestern, ich kann ja nicht lange lesen. Das können wir alle auch zu Hause. Worum geht es, Bruder Brennim, in den vielen Predigten? Worum geht es Gott? Worum geht es hier und heute? Dass tatsächlich eine würdige Braut herausgerufen wird. Eine Braut erfüllt mit der Liebe Gottes. Und so wie Gott uns in Christus angenommen hat, so dürfen wir einander annehmen, aufnehmen. Wir werden nichts ändern, nichts ungeschehen machen und durch alles Reden und Afterreden wird alles nur schlimmer. Lasst uns ein Volk von Priestern werden, die in das Heiligtum Gottes eintreten, die füreinander da sind, wie Paulus schreibt, dass ich den Priesterdienst am Evangelium an euch verrichte. Ja, das lesen wahrscheinlich sehr wenige, weil sie damit beschäftigt sind, mit all den Dingen zu hantieren, die keinem wirkliches Heil bringen. Bruder Brennim sagt dann noch, deshalb ist die Taube fortgeflogen. Irgendjemand beginnt mit einer Kleinigkeit in der Gemeinde und schon geht es los. Ist das wirklich so? Hat er das getan? Das kann doch nicht sein. Sofort fliegt der Heilige Geist weg. Er kann diese Art von Geist nicht ertragen. Solange die Lammesnatur euch verlassen hat, ist auch der Heilige Geist nicht da. Ja, erst die Lammesnatur und dann der Heilige Geist. Das stimmt genau. Das trifft auf heute zu. Deswegen sind die Menschen in dem Zustand, in dem sie sich jetzt befinden. Denn sie haben den verkehrten Geist in ihr Herz und in ihr Leben hineingelassen. Aus diesem Grunde ist alles so. Ja, ich glaube nicht, dass noch mehr gelesen werden muss. Wenn Bruder Brennim über den Zustand der Gemeinde spricht, ja, dann denke ich an mich und du an dich. Man braucht an den anderen überhaupt nicht zu denken, es sei denn im Gebet. Es sei denn im Gebet. Und wenn derselbe Bruder Brennim sagt, nur vollkommene Liebe gehet dort ein, dann begreifen wir, dass alle Dienste, alle Gaben, alle Glieder in der Gemeinde einander Dienst tun und dass alles zur Auferbauung geschehen muss und geschehen wird. Paulus schreibt sogar, zerstöre doch um einer Speise willen nicht das Werk Gottes in einem Bruder. Manche haben zu viel Zeit. Sie sprechen über Speisen und sagen den Leuten, was sie essen sollen und was sie nicht trinken sollen. Das Reich Gottes besteht doch nicht in Essen und Trinken, sondern in Friede, Freude und im Heiligen Geist. Das kann sich auf Tage beziehen, die der eine für wichtig hält und der andere nicht. lasst uns einfach in Liebe gebettet sein und Gott darum bitten, dass er uns hilft, wirklich hilft, dass das alte Wesen nicht mehr durchbricht. Wir haben ja das Neue in einem Gefäß aufgenommen und es ist wahrscheinlich so, unter welchem Einfluss wir stehen. Es wird immer ein Kampf sein. Der Geist gegen das Fleisch und das Fleisch gegen den Geist. Und wir sind nicht nur gewappnet oder sollten es sein gegen all die Mächte der Finsternis, die im Luftbereich sind. Das ist auch in Ordnung. Ich wünsche, dass wir jedem Einfluss Widerstand geleistet hätten und leisten würden. Aber die Feindesmächte bleiben ja nicht im Luftbereich. Sie üben ihre Herrschaft, ihren Einfluss auf Erden aus. Und wenn wir noch einmal zitieren dürfen, wenn sich der Drache ganz am Ende, ehe die Entrückung stattfindet, ehe die Vollendung geschieht, sich vor das Weib stellt, dann wird er Verwirrung stiften. Er wird Uneinigkeit stiften. Er wird alles in Verwirrung bringen wollen. Aber lasst uns daran denken, die Verwirrung kam doch beim Turmbau zu Babel. Am Tage zu Pfingsten haben 16 verschiedene Nationalitäten in ihrer Sprache den verstanden, der durch den Geist Gottes gesprochen hat. Und dann war die Frage, sind das nicht alles Leute aus Judäa, die da sprechen? Wie kommt es, dass ein jeder von uns das Gesagte in seiner eigenen Sprache hört? Also, da wo Menschen den Turm bauen, und sie bauen ihn jetzt wieder, sie mögen nach außen hin eine Sprache sprechen. Wenn der Kongress zu Ende ist, sprechen sie wieder 175 Sprachen, wie sie da zusammengekommen sind. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes kommt, meinetwegen aus 1000 Sprachen. Aber wenn der Geist Gottes mit uns spricht, dann hört ein jeder in seiner eigenen Sprache die Worte unseres Gottes. Das ist doch der große Unterschied. Und dann, wenn die Betonung darauf gelegt wird, dass wir eins sein sollen, mit wem? Steht doch geschrieben, Vater, du in mir und ich in ihnen, auf dass wir eins seien. Also die göttliche Einheit, er das Lamm, wir die Lämmer, er das Opfer, wir die Erlösten durch das Opfer, er der Hirte, wir die Schafe seiner Weide. Warum hat der Herr dreimal dem Petrus nach der Auferstehung gesagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Der Herr ist der gute Hirte, aber er braucht Menschenmund, um sein Wort darzureichen, damit die Herde geweidet werden kann. Und wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist. Hat nicht Gott verheißen, einen Hunger nach seinen Worten zu senden? Die Zeit ist da. Gott hat einen Hunger nach seinen Worten gesandt. Wir an dieser Stätte, und vielleicht sollte es um all derer willen, die im Laufe der Jahre hinzugekommen sind, noch einmal gesagt werden. Wir haben tatsächlich von Anfang an, man könnte den 1. Januar 1960 als Grundlage nehmen, auf den wir zurückschauen können, wo wir die Botschaft nicht nur gehört, geglaubt, sondern im kleinsten Kreise übersetzt haben und wo wir die Einführung in den Heilsratschluss unseres Gottes gnädiglich bekommen haben. Und Gott sei Dank, nie ist es uns zu Kopf gestiegen, es ging immer zu Herzen. Denn Gott redet nicht zu unseren Köpfen, Amen. Gott redet zu unseren Herzen. Amen. Die Offenbarung, der Glaube ist in unseren Herzen. So Amen. Du von Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst. Von Herzen glauben, mit dem Munde bekennen und das führt zur Seligkeit. Aber ob es hierher gehört oder nicht hergehört, ich möchte Folgendes sagen. Wir haben, weil wir jetzt an Pfingsten zurückerinnert werden, ich habe es gestern getan, im Mai hatten wir ja die Pfingsttage sogar, den Pfingstmontag, sogar nationale Erinnerung an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich gehöre zu denen, die in den 40er und Anfang der 50er Jahre, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, Ausgießungen des Heiligen Geistes persönlich miterlebt habe. Ich habe es hier schon gesagt, ob in Hamburg auf der Bachstraße, ob in Hamburg auf der Eimsbüttler Straße 30, ob in Kassel auf der Wilhelmshöhe, ob in verschiedenen Städten nach dem Krieg waren in unserem Lande Ukraine, Russen, Polen, alle waren noch übrig geblieben durch Kriegseinwirkung und das Gebet war ein Gebet. Man dachte manchmal, die Decke muss sich heben. So innig haben die Menschen gebeten. Manchmal 2-3 Stunden und der Geist Gottes fiel. Wir haben es also persönlich miterlebt. Wir haben es auch miterlebt, wie in all den Jahren das Wirken des Geistes tatsächlich in unserer Mitte war. Und alle, die noch die 70er Jahre miterlebt haben, die können das bezeugen. Ich möchte nur zwei Botschaften, die wir damals gehört haben, lesen. 116 standen in diesem Schnellhefter. Wir haben alle einen Schnellhefter gehabt zu der Zeit. Und wir haben tatsächlich aufgeschrieben, was der Herr geredet hat. Und ich habe es mir, den Schnellhefter mitgebracht. Einen habe ich im Büro gelassen. Den habe ich heute mit einer ganz bestimmten Absicht mitgebracht. Und ich bitte alle, es recht zu verstehen. Vieles wird gesagt, viele Afterritungen geschehen. Ich lese zwei. Eine vom 20.04.76. Siehe, so spricht der Herr, viele sind ausgezogen und reden, was ich nicht geredet habe. Aber hier an diesem Ort möchte ich mit euch reden. Und ich habe meinen Boten dazu bestellt. Und ihr habt euch alle zu unterordnen und das anzunehmen, was ich euch sage. Und wenn ihr es nicht tun werdet, dann werdet ihr dahin gehen und werdet nicht in meine Herrlichkeit gelangen. Sehet, so spricht der Herr in eurer Mitte. Jetzt kommt etwas ganz Herrliches. 23.04.76 folgendes. Die Braut wird jetzt bereitet. In schönster, herrlichster Pracht. Ich habe sie ja gekleidet, herausgebracht aus tiefster, dunkler Nacht. Ich habe sie ja geführet zu diesem Orte hier, denn auch das Wort der Stunde erfüllt sich heute hier. Mein Knecht ist ja gefüllt mit meinem Geist und Wort, und auch das Schwert des Geistes, das führt er fort und fort. Jetzt kommt in der Weissagung etwas ganz Trauriges. Amerika hat nicht erkannt, dass meine Hand zum Segen sich diesem Land hat zugewandt. Darum lasst sie auch so gehen. Es mag ein Schock für uns alle sein. Und vielleicht mag jemand sagen, Bruder Frank, hast du es nötig? Nein, ich habe es überhaupt nicht nötig. Nachdem Gott in über 130 Ländern bestätigt hat, dass sein unfehlbares Wort verkündigt, dass die Endzeitbotschaft in Lauterkeit, mit Wahrhaftigkeit verkündigt wurde und dass kein einziger Punkt korrigiert werden brauchte in all den 42 Jahren. Das ist nicht mein Verdienst. Das ist die Hand des allmächtigen Gottes, der darüber wacht, dass sein Wort verkündigt wird, geglaubt wird und dass die Wahrheit des Wortes alle vom Irrtum freimacht. Aber, wie wir ja alle vernommen haben, es gefällt dem Feind nicht. Und so wie er seine Wut im Natürlichen an Israel auslässt, dem Bundesvolk des Alten Testaments, so geschieht es auch mit uns. Die Person, die am meisten geweissagt hat und seit 79 nicht mehr hier ist, hat Folgendes mit ihrem Schnellhefter gemacht. Und ich zeige es euch jetzt. Sie hat alle Weissagungen, die sie gegeben hat, ausgeschnitten. Und dann sind nur noch im ganzen Weissagungsbuch einzelne Zettel, nur einzelne Zettel, überall zurückgeblieben. Alles, was sie geweissagt hat, nur einzelne Stücke, alles ist übrig geblieben von den ganzen Seiten, nur einzelne Stücke, so wie sie von der einzelne Stücke von all den Blättern, von all den 116 Weissagungen, hat sie alles rausgeschnitten, was aus ihrem Munde kam und hat nur noch einen Satz ausgesprochen, dies ist nicht das Werk Gottes und deshalb muss ich es zerstören. Und ihr könnt es alle nachher einsehen. Ich erzähle keine Geschichten, das ist so. Eine wahre Weissagung braucht nicht ausgeschnitten zu werden, die braucht man nicht zu leugnen. Warum sind all die eigenen Weissagungen ausgeschnitten worden? Warum sage ich das heute und hier? Weil wir alle auf die Erfüllung mit Heiligem Geist warten. Wir alle warten, dass das Wirken, das übernatürliche Wirken Gottes offenbar wird. Aber wir warten nicht darauf, dass Menschen ihre eigenen Gedanken vortragen. Wir warten darauf, dass Gott zu seinem Volk redet durch Wort und durch Geist. Und deshalb bitte ich alle, die vielleicht kein Verständnis haben, dass wir manchmal zögern und nicht so mit vollem Schwung in alles hineingehen. Wir waren da drin, im vollen Schwung. Jetzt möchten wir, dass Gott so wie die Verkündigung in Reinheit, Klarheit, Wahrheit, von der nichts zurückgenommen werden braucht, ein Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte gibt, von der keine Weissagung mehr rausgeschnitten und weggeworfen werden muss, sondern wo das so spricht der Herr, das so spricht der Herr wirklich ist. Wir brauchen nichts anderes mehr als nur noch das Wort Gottes, den Geist Gottes und das Wirken Gottes. Für alle, die sich heute taufen lassen möchten, nur noch die Worte der Heiligen Schrift. Es ist einfach der Glaubens- und Gehorsamsweg. Und so wie unser Herr im Matthäusevangelium 28, Vers 19, den Befehl gab, dass wir lehren und taufen sollen, nicht mehr und nicht weniger. So hat er Markus 16, dem Lehren und dem Taufen den Glauben hinzugefügt. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Und so gehen wir von Missionsbefehl zu Missionsbefehl und dann natürlich zur Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und da finden wir die Antwort. Der Befehl ward hier gegeben, die Ausführung ward dort getan, und zwar genau gemäß dem Missionsbefehl. Ich habe es schon gesagt, in Israel habe ich diesmal etwas mehr oder deutlicher gesagt. Ich habe einfach gesagt, teurer Bruder, gemäß deines Glaubens, ja, ich glaube, aufgrund deines Glaubens taufe ich dich gemäß dem Missionsbefehl, wie von den Aposteln ausgeführt, auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Da der Befehl, hier die Ausführung, und die Apostel haben genau getan, was der Herr gesagt hat. Wenn es Pfingstbrüder gibt, die einfach sagen, die Lehre der Taufe auf den Namen Jesu Christi stammt vom Teufel, dann muss man wirklich sagen, dass sie einen anderen Geist hatten. Und ich frage euch hier und heute, hat Petrus im Auftrage Gottes unter der Salbung und Inspiration gesprochen, als er in Apostelgeschichte 2 am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde die erste Predigt hielt, der Heilige Geist war gefallen, hat in alle Wahrheit geleitet und er sprach aufgrund der Eingebung des Heiligen Geistes, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Durch Glauben die Vergebung und als Bestätigung die Taufe, dass wir die Vergebung angenommen haben. Vergebung ist im Blute, die Bestätigung ist durch die Glaubenstaufe, weil dann der Gehorsam dem Glauben folgt. Also Glaubensgehorsam, zurück zum Anfang, zurück zum Worte Gottes. Und dann werden wir mit Gott in Übereinstimmung gebracht, vergessen alles, was hinter uns liegt und strecken uns nach dem aus, was vor uns liegt. Gott, er segne uns und sei mit uns. Auch heute soll sein Wort nicht leer zurückkommen, Belehrung und was immer wir empfangen hatten, Übersicht, alles und Einsicht möge uns aus Gnaden von Gott geschenkt werden. Gedenk des Wortes, wer seinen Bruder nicht liebt, wohin wird er eingeordnet? Also lieben wir die Brüder und wie Johannes weiter schreibt, alle, die aus der Wahrheit sind, hören auf uns. Und wie Paulus schreibt, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben. Wir haben an dieser Stätte keinen Propheten und seine Erlebnisse zu verkündigen. Es ist mir noch nie eingefallen, darüber zu predigen, dass Johannes der Täufer Heuschrecken und wilden Honig aß. Ich esse immer wieder ein Steak und mich stört es nicht, was er gegessen hat. Das ist nicht meine Aufgabe. Er hat eine Botschaft. Es geht nicht darum, ob der Mann Johannes mit einem Kamelsfell umhängt, mit einem Ledergurt auftrat. Das ist gar nicht meine Predigt. Meine Predigt ist das, was er gepredigt hat. Ich predige nicht den Botschafter, ich predige die Botschaft. Und das ist der große Unterschied. Die meisten Leute innerhalb der Botschaft, in Anführung, die sagen, ja, der glaubt sie ja gar nicht. Er glaubt sie mehr als alle anderen. Nur alles andere glaube ich nicht. Habt ihr alles recht verstanden? Der Herr hat gefragt, habt ihr alles verstanden? Wenn wir ja sagen können, dann segne uns der allmächtige Gott mit vollem Verständnis seines Wortes und seines Willens aus Gnaden. er habe seinen Weg mit uns allen. Gelobt sei sein herrlicher Name. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir heute wieder: So wie ich bin, so muss es sein.
So.
Während wir die Häupter neigen, lasst mich fragen, wie viele bereit sind, dem Herrn zu folgen, im Glaubensgehorsam zu folgen, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben oder jetzt weihen möchten, die von Herzen glauben, dass am Kreuz auf Golgatha das heilige Blut vergossen, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnt hat, die einfach auch begriffen haben, dass wir nur ewig leben können, wenn wir das ewige Leben haben. Und es steht geschrieben, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Während die Häupter geneigt sind, wir alle noch unter dem Wirken des Heiligen Geistes stehen. Wer möchte sein Leben Gott ganz weihen? Da werden sicherlich viele sein. Zuerst werden wir für alle beten und dann für die, die sich taufen lassen möchten. Wer will die Hand erheben und in dieses Gebet mit einbezogen, mit eingeschlossen werden? Die Zeit ist ernst, das Kommen des Herrn ist nahe, die Botschaft ergeht und die Letzten werden herausgerufen. Wie viele möchten ihr Leben dem Herrn neu weihen? Alle, all, oh Gott segne, oh Gott segne. Singen wir es noch einmal, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sündenrein, o Gott.
Geliebter Herr, ich glaube, mit allen, die ihre Hände und Herzen erhoben haben, dass wer zu dir kommt, nicht hinausgestoßen wird. Du nimmst auf, du nimmst an, du vergibst Sünden und gedenkst der Übertretungen nicht mehr. Du sprichst, wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie weißer werden als der Schnee. Wir danken dir für Golgatha, für die Erlösung durch dein Blut. Wir danken dir für die Rechtfertigung, für die Heiligung, für die Erneuerung. Wir danken dir für den neuen Bund, der in Kraft getreten ist, und für dein herrliches, geoffenbartes Wort, für das ewig gültige Evangelium. Segne, rette, befreie, heile, heute, heute, hier an dieser Stätte. Oh, oh, Halleluja! Preise den Herrn, preise den Herrn. Ruf ihm zu, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 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 Amen. 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 Ihr habt geglaubt und habt empfangen. Ihr habt geglaubt und habt empfangen. Denn wer da glaubet, der nimmt. Gelobt sei der Name des Herrn. Der Glaube hat freien Zugang zum Throne Gottes, weil das Blut des Lammes auf dem Gnadenthron ist. Und das Blut spricht für uns. Es spricht uns frei. 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 Halleluja. 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 Wollen wir in Zukunft nichts mehr anrühren, in unseren Mund nehmen, was der Vergangenheit angehört, was dieser oder jeder getan hat? Wenn ihr wollt, dass eure Zunge in den Dienst des Herrn gestellt wird, seid bereit, eure Zunge Gott zu weihen, sie ihm zur Verfügung zu stellen. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr. Bestimme du allein. Halleluja. Halleluja. Und jetzt bitten wir alle, die sich taufen lassen möchten, nach vorne zu kommen. Alle, die sich taufen lassen möchten, kommt doch bitte nach vorne, während wir noch einen Chorus singen. Oh, es ist Jesus.
Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Nur allein. Ich hab gehört den Sound seines Geistes und sein Blut.
Ist noch jemand, der sich taufen lassen möchte, dann kommt einfach nach vorne. Kasi und was? Glaubt von Herzen, ja, alle glauben, jawohl. Rückt ein bisschen weiter, ein bisschen. Trochedei. Ja, ja. Ja, bitte, kommt noch ein bisschen weiter. Und ihr könnt dann hier, oder da, auch da, sehr schön. Ja, ja. Ah ja, wir haben das Wort verkündigt. Vous parlez allemand ou français? Ja, danke schön. Und ihr habt geglaubt. Und weil ihr geglaubt habt, seid ihr bereit, euch taufen zu lassen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Gott segne euch und sei mit euch. Und er hat die Verheißung gegeben, wie von Johannes dem Täufer in der Predigt gesagt. Er taufte mit Wasser, auch wir taufen nur mit Wasser. Aber Bruder Schmidt wird im Wasser taufen. Er, unser Herr, tauft mit Heiligem Geist. Er erfüllt unsere Herzen mit seinem Geist. Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, habt Jesus Christus als euren persönlichen Heiland auf und angenommen. Auf und angenommen. Das genügt, um getauft zu werden. Aber das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Jetzt beginnt der Glaubensweg mit dem Herrn. Auch Prüfungen werden über euch kommen. Das Leben eines Gläubigen ist nicht auf Rosen gebettet. Ihr werdet missverstanden sein. Euer Weg wird einsam sein. Ihr wird schmal sein. Ihr wird steil sein. Aber der Herr hat verheißen, mit euch zu sein. Es sind nur wenige, die gerufen werden. Die breite Masse geht den Weg, ja, den breiten Weg. Seid dankbar, dass der Herr euch gerufen hat und dass ihr heute den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen könnt in Glaubensgehorsam unter Beweis stellen könnt, dass ihr so glaubt, wie die Schrift es sagt. Jetzt wird Bruder Ross mit euch beten. Bitte schön, Bruder Ross.
Ja. Lasst uns singen.
Ich rühm die Gnade wunderbar, die mich den Sünder fand, der ich mein Feind des Kreuzes fand, mich sonnig überfand. Die Gnade Yeah.